Konsolenkino, der Podcast über Filme, Games und alles dazwischen.
Herzlich willkommen erstmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast, und zwar Viola Tensil. Sie hat uns auch das Vio angeboten, was wir natürlich auch sehr gerne annehmen.
Also nicht das Getränk, sondern den Spitznamen.
Den Spitznamen, genau. Viola, schlechter Witz direkt schon zum Anfang. Ich glaube, ich kriege in dem Podcast auch keine Anmoderation hin, ohne dass irgendwas dazwischen funkt von Markus an schlechten Witzen. Aber egal. Viola oder Vio hat freundlicherweise zugestimmt, dass sie zum Thema Let's Play mit uns ein bisschen redet, aber auch allgemein über ihre Karriere im Videospieljournalismus, vor allem im Bewegtbild-Videospieljournalismus. Vio ist, korrigier mich, ich versuche deine Website zu rezitieren, Moderatorin, Redakteurin, Spielejournalistin, leidenschaftliche Gamerin, Produzentin, Drehbuchautorin, Formatentwicklerin. Habe ich irgendwas vergessen?
Nein, bestimmt, aber das fasst es schon ganz gut zusammen. Ist immer schwierig, wenn man mich fragt, was machst du so beruflich? Dann muss ich immer ganz weit ausholen.
Gibt's
was
so ein...
mit Medien?
Ja, okay, ja, wollte gerade fragen, gibt es so einen allgemeinen Ausspruch? Irgendwas mit Medien ist immer gut.
Ich glaube tatsächlich, der modernste Begriff ist Content Creator, aber dann wird man auch ganz schnell so in die Influencer-Schiene geschickt, und das bin ich ja nicht so 100%.
Genau. Also. Ich finde, Content Creator ist auch irgendwie so ein ganz schrecklicher Begriff, weil der irgendwie so alles und nichts sagen zugleich ist.
Richtig.
Ja, das ist, also im Prinzip passt das natürlich irgendwo, weil man macht auch alles irgendwie in der Medienbranche mit allen möglichen Formaten, aber ich finde, Content Creator, muss ich immer an das Interview von den Rocket Beans denken. Damals, als sie mit ihrem Twitch-Kanal an den Start gegangen sind, da hat Udi irgendwie in einem Interview 17 Mal Content gesagt, und da haben, ich glaube, Eddie und Nils haben sich schon drüber lustig gemacht, ach, Udi sagt doch nicht immer Content.
Ja, ich glaube, das wird so ein bisschen daher, weil man macht ja, wenn man irgendein, jetzt kommt das erste Wort, Format macht, ist die Frage, was ist das für ein Format? Ist das online, ist das Fernsehen, ist das Audio, ist das, ne, vielleicht auch nur Bilder? Und dann gibt's ja meistens noch Social Media drumherum, das muss man auch noch machen, und PR muss man auch noch drumherum machen, und die Grafiken und Inserts und Assets muss man sich auch noch dazu basteln. Also ist es am Ende alles Content. So, ne?
Und apropos Content, sind wir schon beim richtigen Punkt. Der Content, mit dem er dich vielleicht zumindest, vielleicht auch unsere Zuhörenden am meisten in Verbindung bringen, als erstes ist, glaube ich, immer noch die Zeit bei Giga. Korrigiere mich auch da, wenn ich falsch liege. Du warst von 2005 bis 2008, glaube ich, bei Giga, bei verschiedenen Formaten. WeMotion springt mir immer in den Kopf. Giga Games warst du auch dabei. Giga Green. Und genau, daher kannte ich zum Beispiel auch, als ich jetzt in der Vorrecherche überlegt habe, wen könnte man denn einladen über Let's Play, weil, vielleicht erzählst du aber zuerst mal, wie du überhaupt zu Giga gekommen bist, bevor ich jetzt in das Let's Play-Thema einsteige.
Ja, wie sagt man, wie die Jungfrau zum Kinde irgendwie. Also ich hatte meinen Magister in Anglistik und Germanistik fertig oder so gut wie fertig. Dann macht man sich auf Jobsuche. Und ich hatte schon seit Beginn, also eigentlich direkt nach dem Abi, angefangen als freie Mitarbeiterin bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung im Lokalbereich für Essen, wo ich damals gewohnt habe, als Freie zu schreiben. Weil ich eigentlich immer dachte, ich werde Journalistin. Da wollte ich eigentlich ein Volontariat machen, das habe ich dann aber nicht gekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann musst du halt ein Volontariat woanders machen. Also für Leute, die nicht wissen, was das ist quasi die Ausbildung zum Redakteur, wenn man so will. Dann hatte mein Mann mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht, hier, er ist dann neulich drüber gestolpert, die suchen bei Giga. Und Giga war für mich nie ein großes Thema gewesen. Ich kannte den Sender und bin da beim Seppen auch ab und zu mal hängen geblieben. Ich kannte auch Giga Games und habe das ab und zu mal geguckt, aber ich war jetzt kein Fan. So, ne, das habe ich mir mal angeschaut und dann auch mal wieder nicht. Und dann bin ich da halt hin, und die haben mich halt tatsächlich dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch auf die Bewerbung hin für ein Redaktionsvolontariat. Und das war ganz gut, das Vorstellungsgespräch. Und dann haben die mich gefragt, ob ich mich auch irgendwie vor die Kamera stellen würde und mir das vorstellen könnte. Ich so, boah, nee, auf gar keinen Fall. Ne? Ich mag mich auf Fotos schon nicht. Und dann kam aber irgendwie ein paar Tage später der Anruf, du, hör mal, wir haben da nächste Woche ein Casting und komm doch vorbei. Bring mal ein Spiel deiner Wahl mit und stell das so 2-3 Minuten vor. Und ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, was die da von mir wollen. Ich hatte in der Zeit gerade Kingdom Hearts auf der PlayStation 2 gespielt, den ersten Teil. Und dann, weil ich da eh gerade drin war, habe ich das halt mitgenommen. Bin da so total unbedarft hin. Und dann habe ich da mit Simon so ein, wie ich finde, ganz schlimmes Casting durchgeführt. wo die mir dann so absichtlich den Bildschirm schwarz gestellt haben, die ganze Technik war tot, haha, schauen wir mal, wie sie das überbrückt. Und irgendwie habe ich das wohl aber ganz gut hingekriegt. Und dann kam eben der Anruf, ja, du hast den Job, du bist jetzt Moderatorin für den Games-Bereich bei Giga Green. Und das war irgendwie so gar nicht das, was ich wollte. Aber ich habe gedacht, ja gut, dann mache ich den Spaß mal mit. Das Ganze als Volontariat für zur TV- und Online-Redakteurin, weil ich habe dann natürlich auch die ganzen Artikel für die Website und so mit erstellen müssen. Und ja, dann bin ich nach dem Volo halt da geblieben als Redakteurin und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht.
Also können wir sagen, dank Kingdom Hearts bist du da, wo du bist.
Nee, dann hätte ich halt ein anderes Spiel mitgenommen. Ich glaube,
nein, die Geschichte ist schöner mit Kingdom Hearts.
Nein, ich glaube, der Schlüssel war tatsächlich, da waren noch 3-4 andere Mädels zu dem Casting eingeladen und die wollten unbedingt berühmt werden als Moderatorin. Und bei mir war das halt genau das Gegenteil. Und ich glaube, das war gerade das, was die Giga-Leute mochten. Ja, dass ich halt wesentlich natürlicher da gesessen habe anscheinend. Und ich habe mir auch erzählen lassen, dass eine, die bei dem Casting dabei war, bei der haben sie das auch mit diesem schwarzen Bildschirm mal ausprobiert und die ist dann wohl richtig ausgetickt, was das für eine Unverschämtheit wäre und eine Frechheit und so. Geil. Und wer Giga halt kannte, der wusste, dass da technisch ständig irgendwas kaputt gegangen ist und nicht lief und man während der Sendung improvisieren musste. Und ich glaube, das war einfach das Ding, wo die bei mir gesagt haben, jo, das passt.
Es gibt ja auch noch das berühmt-berüchtigte Casting-Video von Etienne Gardet, das, glaube ich, im Internet auch seine Runde gemacht hat, wo man sich auch gefragt hat, oh, im Vergleich zu heute ja auch was ganz anderes. Also die Castings sind, glaube ich, bei Giga, wenn man das, was man außen hört, berüchtigt.
Also Gott sei Dank ist mein Casting-Tape irgendwo dann verschwunden. Ich glaube, bei dem Umzug von Düsseldorf nach Köln, als Turtle Giga gekauft hat. Ich habe noch auf so einem riesigen Beta-Tapes, gab es damals für die Fernsehkamera, so ein Beta-Tapes, habe ich zumindest noch die Moderationstrainings, die Carsten Konze mit mir gemacht hat, weil der hat ja damals den Giga Green-Bereich alleine moderiert. Und wenn der mal nicht da war oder im Urlaub, dann war halt niemand da und deswegen haben die jemanden gesucht. Und Carsten hat dann mit mir die ersten Trainings gemacht und die müssen ganz, ganz schrecklich sein. Aber zum Glück habe ich keinerlei technische Möglichkeiten, dieses riesen Beta-Tape abzuspielen. Das habe ich aber hier.
Ja, wunderbar. Und wir haben ja eben schon die Formate ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was alles in deinem Bereich war und vielleicht auch, was für dich ein besonderes Highlight war.
Also erstmal, wie gesagt, der Einstieg bei Giga Green. Man muss sich das so vorstellen, Giga im Düsseldorfer Medienhafen war in zwei Bereiche eingeteilt, Green und Games. Und das waren auch zwei verschiedene Gebäude, Kaistraße 3 und Kaistraße 5. Das waren so 100 Meter. Und Games war nach wie vor in diesem berühmten Container, während Giga Green halt in dem richtigen Hauptgebäude auch war. Wir hatten zwar unsere Büros in einem anderen Gebäude, aber wir waren halt auch räumlich getrennt. Das heißt, ich bin immer für die Sendung rüber zu Giga Green gelaufen, hatte mein Büro, aber bei den Jungs und Mädels von Games. Und das war schon auch ein anderer Vibe. Ne? Die einen waren die Gamer und die anderen waren halt die, die sich generell um alles Mögliche gekümmert haben. Und deswegen hing ich so ein bisschen zwischen den zwei Welten. Und dann war das ja so, relativ kurz nachdem ich bei Giga angefangen habe, ein halbes Jahr, gegen Ende 2005, wurde Giga plötzlich von NBC verkauft. Giga Green ging nach Berlin. Das kam für mich räumlich einfach überhaupt nicht in Frage. Und ich wollte auch bei den Gamern bleiben. Und Giga Games ging nach Köln, weil die von Turtle gekauft wurden. Und dann war halt die Frage, was machen wir mit der Vio? Die wollen wir ja gerne behalten. Und dann bin ich erstmal ins Haupt-Giga Games gerutscht für den Konsolenbereich und habe vorher ja aber auch schon mit Gregor zusammen immer Play moderiert. Das war so die, ich sage jetzt mal, Casual-Games-Sendung am Nachmittag für die etwas jüngeren Zuschauer. Und das haben wir dann in Köln noch ein bisschen aufgeblasen, das Format ein bisschen erweitert und mal ein paar Sachen ausprobiert, das live gemacht, 2 Stunden am Stück zu zweit, jeden Tag und so Sachen. Und im Laufe der Zeit hatten wir dann irgendwie versucht, Giga mal zu einem richtigen Fernsehsender auszubauen. Das kam so von der Programmdirektion. Dann hieß es, ja, macht euch mal Gedanken, was wir vielleicht für Formate machen können. Und da kam gerade dieser Generationenwechsel der Konsolen. Also Xbox 360, PlayStation 3 und eben die Wii ganz neu. Und ich hatte auf der E3 damals, war ich eine der wenigen, die Wii schon mal ausprobieren konnten. Und damals war Bewegungssteuerung, das war so mindblown. Ja, wow, Wii Tennis, das funktioniert wie im echten Leben. Und ich habe gesagt, weil Michael Neudert sich ganz schnell eben das PlayStation-Format ausgedacht hat, Colin hat dann ja das Xbox, das 360-Format gemacht. Ich habe gesagt, Leute, ihr könnt nicht nur 2 von 3 Konsolen darstellen in einem eigenen Format. Wir müssen auch ein Nintendo-Format machen. Und dann haben die gesagt, ja dann, mach mal ein Skript, mach mal ein Konzept.
Hast du damals schon zumindest so im Gefühl, dass Nintendo mit der Wii so ein Riesenhit landen könnte? Weil ich habe nämlich gerade tatsächlich, bin ich dabei, das Buch von Gregor zu lesen, das ABC der Videospiele, und habe da gerade gestern das Nintendo-Kapitel gelesen. Und das war ja krass, wie es halt von den Absatzzahlen gesunken ist, N64 und dann GameCube und dann plötzlich mit der Wii in dieser Konsolengeneration allen den Rang abgelaufen, über 100 Millionen Einheiten verkauft. Also hattest du das schon so ein bisschen im Gefühl oder hast du gedacht, naja, mal gucken, was da kommt?
Ich habe auf jeden Fall gewusst, das ist etwas, was ich von den anderen beiden Konsolen, wo es ja immer nur um geilere Grafik und geilere Prozessoren geht, was bis heute ja so ist, irgendwie abhebt. Und diese Bewegungssteuerung, ich meine, heutzutage sprechen wir mit Alexa und Siri, keine Ahnung, das ist alles ganz selbstverständlich, aber damals war das Science Fiction. Und ich habe gesagt, das ist besonders, und was ich auch ziemlich schnell erkannt habe, ist, dass Nintendo auf eine ganz andere Zielgruppe abgeht. Das Thema Familien vor der Videokonsole war damals noch nicht so präsent und Nintendo hat damit ja überhaupt erstmal dieses Fass so richtig aufgemacht und hat ja auch sämtliche Fernsehwerbung und alles an Kampagnen auf haha, lustige, glückliche Familien mit Kindern vor dem Fernseher getrimmt. Während die beiden anderen Videospielehersteller oder Konsolenhersteller eher so auf Core-Gamer gegangen sind. Und deswegen war mir klar, wir müssen das irgendwie abbilden. Dann habe ich halt dieses Format entworfen. Das hieß nicht Wiimotion, der Name kam von der Giga-Direktion. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genannt hatte. Auf jeden Fall haben wir das dann wöchentlich produziert. Und da war ich halt komplett selbst in charge. Und da habe ich gesagt, Leute, wenn ich noch Play nebenbei mache und ab und zu bei Giga Games bin, dann schaffe ich das aber nicht allein. Ich brauche hier jemanden, also einen Volo oder einen Prakti. Und zu der Zeit war der Sohn meines Kung-Fu-Lehrers gerade auf der Suche. Der hatte die Entscheidung, muss ich jetzt Kindergartenerzieher werden oder mache ich was mit Games? Und dann habe ich gesagt, sag doch was, ich brauche gerade eh jemanden, komm, ich hole dich mal an Bord. Und dieser jemand ist Christian Kurowski. Den kennen sicherlich einige, der Kuru war erst bei Games-Welt.
Können wir kurz festhalten, wie geil das ist, der Sohn meines Kung-Fu-Lehrers.
Ja, zu der Zeit, ich habe 7 Jahre lang sehr intensiv Kung-Fu gemacht.
Geil.
Mit 4-mal die Woche Training. Und sein Stiefvater ist halt mein Meister gewesen. Und Kuru kenne ich seit der, weiß nicht, 12 war oder so. Und der ist jetzt inzwischen auch bei den Rocket Beans. Genau. Und ziemlich bekannt in der Branche. Ja, aber ohne mich wäre Kuro wahrscheinlich Kindergartenerzieher geworden, weil ich ihn nämlich als Praktik für Wiimotion geholt habe.
Ja, geil.
So eine Kernfrage, die wir hatten, als wir jetzt auch an Giga Games und die ganzen Formate gedacht haben, an denen du auch mitgearbeitet hast, war, wenn man Literatur über Let's Plays liest, dann kommt immer dieser Fakt, 2006 rum war das im Netz ein erstes Phänomen, in dem Leute in Foren Screenshots von ihren Playthroughs geteilt haben oder dann erste Videos. Und klar, das war auch in dem Rahmen, wo du jetzt zum Beispiel bei Giga warst, aber Giga an sich hat ja dieses Thema Let's Plays, auch wenn man es damals im deutschen Raum vielleicht noch nicht so genannt hat, ja vorher schon gehabt, oder Let's Plays war ja in dem Sinn immer ein ganz fester Bestandteil eurer Sendung.
Ja, aus budgetären Gründen. Also man muss, glaube ich, noch mal einmal sagen, warum Giga überhaupt erfunden wurde. Und zwar gab es ja diesen amerikanischen Sender NBC, den kennen wir aus Amerika, den gab es auch mal in Deutschland. Und die hatten halt diesen Kabelanschluss, also Kabelfernsehen, diesen muss man sich aber erhalten, indem man auch eine gewisse Menge an regionalem Content liefert. Das heißt, wenn die amerikanischen News-Sendungen quasi recycelt haben, muss aber auch originaler deutscher Content auf den Sender, sonst verlieren sie die Lizenz. Und deshalb wurde halt Giga aus dem Leben gestampft, weil was kann man günstigeres machen, als ein paar junge Leute, die noch überhaupt keine Gehaltsvorstellungen haben, irgendwo hinzusetzen und machen zu lassen. Und das war das Konzept von Giga.
Funktioniert seit Hunderten von Jahren.
So war das halt, ja. Und da ist kein Geld für Matzen und Review-Beiträge, die recherchiert. Und nee, unser Tagesablauf war, wir gucken in den Schrank beziehungsweise in die Post, was ist Neues an Spielen eingetroffen. Ah ja, das werfe ich mal ein. Wenn ich Glück habe, kann ich es vielleicht mal eine Stunde vor der Sendung anzocken. Meistens ist die Realität so, man muss sich um 100.000 andere Sachen wie Artikel und so weiter kümmern, geht dann mit dem Spiel in der Hand ins Studio und schmeißt es da rein. So, und dann kannst du nicht viel machen als eine Art Let's Play, weil, ja, du hast keine Ahnung. Das ist ja auch vielen immer vorgeworfen bei uns, sowohl von den Zuschauern, so, hey, habt ihr keine Ahnung, weil halt jemand, der schon 500 Stunden in so ein Spiel reingesteckt hat, natürlich mehr Plan hat. Der zockt aber auch nicht jeden Tag ein neues Spiel. Und auf der anderen Seite hatte Giga einen ganz schweren Stand bei den Publishern und Entwicklern, weil die natürlich auch immer das Gefühl hatten, ihr Spiel wird gar nicht würdigend dargestellt, dass da gibt's ja so viel mehr, was man sagen könnte und vielleicht war da auch mal was falsch, was man gesagt hat und so, ne? Andererseits war das eben genau der Charme, dieses völlig unvorbereitet in was reinspringen, wobei ich, glaube ich, zu denjenigen gehöre bis heute, die sich am ehesten 1000% vorbereitet, bevor sie irgendwas macht. Ich hasse das einfach, wenn ich nicht vorbereitet bin.
Aber im Endeffekt macht das ja auch so ein Format ein Stück weit spannender, wenn du sagst, okay, ich lege das jetzt wirklich erstmals ein und guck, catch mich das Spiel oder gibt es ein 5-Stunden-Tutorial wie in Kingdom Hearts 2?
Eben, und das ist immer das Risiko.
Wo ich endlich mal anfangen will. Und ich finde, das ist, also ein Stück weit ist das ja auch fair. Also mittlerweile ist das ja bei IGN beispielsweise oder auch bei wahrscheinlich 100 anderen verschiedenen Sendern, Kanälen, wie auch immer, so der Usus, dass man sagt, hier, first 15 minutes of gameplay. So, damit man einfach mal wirklich so einen Eindruck davon kriegt, wie legt es denn los? Weil,
ja, aber wenn du Pech hast, ich meine, du musst ja schon eine Art Dramaturgie haben, wenn du Pech hast.
Das stimmt, klar.
7 Minuten, du hast einen 7 Minuten Slot, bevor PC oder Max-Bereich wieder dran ist und davon sind 6 Minuten Intro-Video. Ja, super.
Danke, Hideo Kojima. Ja.
Also deswegen habe ich schon immer geguckt, dass ich einen Speicherstand habe, der irgendwie was zeigt. Später bei den Formaten, die wir dann richtig entwickelt haben, also Wiimotion hatte ja immer ein Oberthema, ein neues Spiel. Dazu hat Kuro dann eine Mats gemacht, also Off-Text geschrieben, Videoszenen gecaptured, das Ganze zusammengeschnitten, während ich dann halt auch eine Gameplay-Strecke vorbereitet habe. Und dann gab es ja noch mal so News drumherum oder vielleicht auch mal einen Gast und so. Das war ja schon viel mehr Fernsehen. Also ich sage mal so, dass das, was wir früher als, was heute Let's Play heißt, bei Giga war, das war ja kein klassisches Fernsehen. Das war eine Kamera läuft mit, wenn da ein paar Leute sitzen und über Games reden. Heutzutage mit den ganzen Twitch-Streams und so weiter, denkt man, ja klar, und? Was ist der Deal? Aber damals gab es das halt auch nicht. Damals war halt noch die Revolution, dass wir E-Mails von Zuschauern oder Forenbeiträge vorgelesen haben. Es gab ja noch nicht mal einen Chat. Es gab keinen Chat. Es gab einen Internet-Stream, wo, glaube ich, 150 Leute drauf gepasst haben. Und dann war der voll.
Was waren denn so Sachen, wenn du jetzt sagst, das war damals gar nicht so diese klassische Form vom Fernsehen, aber trotzdem Dinge, die du gerade bei Vorzocker, wenn wir jetzt schon mal einen Sprung machen zu einem Format, das ja bis heute besteht und das ja auch aus einer Fernsehsendung hervorging, das war ja damals Play It, glaube ich, bei Animax, das lief. Was hast du denn davon mitgenommen? Weil die Beiträge, die zum Beispiel vor Zocker laufen, die haben ja auch diesen Mats-Charakter teilweise. Aber ihr habt natürlich auch reine Let's Plays, wenn ich jetzt zum Beispiel in das Mario Strikers-Video vor gar nicht allzu langer Zeit denke. Was hast du da mitgenommen oder auch von deiner persönlichen Erfahrung, wie hat sich da so der Content verändert?
Ja, mitgenommen, also quasi aus der Giga-Zeit habe ich quasi alles so. Ne? Du weißt halt einfach, du kannst Content, da ist das Wort wieder, auf unterschiedlichste Weise aufbereiten. Du kannst alles Mögliche draus machen. Je nachdem, wie viel Zeit du hast, wie viel Aufwand dir das wert ist, ob das vielleicht sogar bezahlt wird. Was jetzt die Formate Played und den Nachfolger Vorzocker angeht, das war eine besondere Situation, weil wir halt, also die erste Sendung Played wurde von einer Produktionsfirma gemacht, die auch Bunch TV gemacht hatte, das war so ein Online-Sender und die wollten irgendwie Games mit ins Programm heben, ohne da irgendwie Ahnung von zu haben und unser damaliger Producer, der Chris Müller, hat da irgendwie einen Kontakt aufgetan, dann bin ich dahin, Gregor ist dahin, hat eine Sportsendung gemacht und Colin und ich haben halt Games gemacht und ich glaube, Eddie war ja auch dabei, klar, die haben ja diese Kinosendung gemacht. Naja, jedenfalls haben wir dann gesagt, gut, dann machen wir jetzt ein Magazin und 25 Minuten, weil erstmal hast du die Idee, dann machst du einen Piloten und dann versuchst du diese Sendung an Fernsehsender zu verkaufen. Und das ist einfach quasi unmöglich. Kein Fernsehsender hat Bock da drauf. Damals nicht und ich behaupte mal heute auch nicht. Damals noch, muss man sich mal überlegen, ne, waren noch so Begriffe wie Killerspiele in den Köpfen. Games hatten noch lange nicht den gesellschaftlichen Status, den sie heute hatten. Ich meine, wir reden hier von vor 10 Jahren, aber das ist eine halbe Ewigkeit sozusagen. Und wir hatten schon zu Giga-Zeiten und noch später auch potenzielle Sponsoren oder Leute, die einfach eine ganz simplen Werbespot in der Werbepause buchen sollten und gesagt haben, nee, Coca-Cola zum Beispiel hat gesagt, nee, machen wir nicht, weil wenn 5 Minuten später einer einen Headshot kriegt, dann wollen wir nicht damit in Verbindung stehen, ob das in dem Spiel ist oder nicht.
Dann lieber mit der Fußball-WM in Katar.
Ja! So, und deshalb war es halt unheimlich schwierig, wenn man ein Format pilotiert hatte, das ein super Konzept hatte, schon eine Firma hatte, die das produziert, damit irgendwie auch Geld zu verdienen. Und dann kam halt der Kontakt zu Sony Pictures Deutschland. Die haben zwei Sender betrieben, einmal Animax, das ist so ein Anime-Sender, und AXN. Da wurden so, ja, so ein bisschen wie bei Kabel 1 so alte Filme recycelt. Und die haben gesagt, ja, können wir uns vorstellen, ein Kinoformat und ein Games-Format, das bezahlen wir euch. Nicht viel, aber so, dass es reicht. Und das haben wir dann auch gemacht und konnten uns da eigentlich relativ frei ausprobieren. Hauptsache, diese 25 Minuten wurden halt abgeliefert. Problem war halt einfach, dass die Produktionsfirma irgendwann aufgehört hat, uns zuverlässig zu bezahlen, weil die an allen Ecken Schulden hatten. Und wir haben zwar Geld reingespült, aber das ist einfach in so einem schwarzen Finanzloch versickert. Und dann waren wir halt unzufrieden, weil wir unser Geld nicht gekriegt haben und nicht wussten, wie es weitergeht. Und dann haben wir uns eine andere Produktionsfirma gesucht. Das gab dann ein ganz dreckiges Hin und Her, ob wir das Format mitnehmen können oder nicht. Und dann irgendwie wurde das geregelt.
Also wegen Lizenzrechten dann?
Ah ja, klar, oder, sicher. Ja. Ja, alles, so Rechte und so. Und da haben eigentlich gesagt, Leute, seid doch froh, dass ihr dieses Format halbwegs los seid, weil dann müsst ihr uns nicht mehr bezahlen. Naja, jetzt war die neue Firma, die ist inzwischen auch insolvent, nicht viel besser. Im Gegenteil, die haben uns gar nicht mehr bezahlt dann irgendwann.
Vom Regen in die Traufe.
Jetzt mal ganz offen gesprochen, diese Firma schuldet mir noch Gehälter im fünfstelligen Bereich.
Ach du Scheiße.
Und dann ist es auch echt nicht mehr witzig. Wir hätten viel eher abspringen können. Wir haben aber gesagt, wir wollen dieses Format unbedingt weitermachen. Und wir haben ja mit Sony Pictures einen Abnehmer. Da ist ein Fernsehsender, der bezahlt ja auch für das, was wir hier machen. Nur leider kommt die Kohle nicht bei uns an. Und dann irgendwann, als wir wirklich gesagt haben, sorry, ne, wir können es nicht mehr, haben wir dann halt zu Sony Pictures direkt Kontakt aufgenommen, haben denen ganz klar gesagt, so sieht's aus. Das wussten die natürlich alles gar nicht. Und haben denen gesagt, wisst ihr was, macht einen Absprung, raus da und ab sofort produzieren wir das selbst. Und dann konnten wir das natürlich nicht mehr Plate nennen. Sondern da mussten wir dann neu anfangen und dann hieß das Vorzocker und dann waren wir auch tatsächlich bei Sony Pictures in Köln in den Büros, haben uns dann ein Studio eingerichtet und so weiter und dann ging das quasi, also man muss sagen, das waren immer noch zwei verschiedene Firmen, also AXN und Animax war Sony Pictures in München und in Köln und Sony ist ganz kompliziert aufgestellt und dann war, man hätte auch denken können, dass da ein schneller Draht zu PlayStation gewesen wäre, aber war gar nicht und das ist alles
das,
ganz kompliziert.
Das war jetzt eben mein erster Gedanke, so wenn da Sony groß drüber steht, ob die dann irgendwie sagen, naja, aber hier vielleicht ein bisschen weniger Microsoft, ein bisschen weniger Nintendo, aber gut, dann sind es halt zwei Paar Schuhe, ne?
Das haben wir von Anfang an gesagt, wir machen jetzt nicht nur PlayStation-Spiele, dazu funktioniert das nicht und das haben die auch geschluckt. Und da die mit Sony PlayStation anscheinend eh nicht dick verbandelt waren und die Kommunikation zwischen den Häusern eher schlecht als recht funktioniert hat, war denen das dann auch wurscht. Und da haben wir das Format dann wunderbar produzieren können. Das war auch echt eine schöne Zeit. Bis halt Animax und AXN auch gesagt haben, sorry, ne, der Markt verändert sich, keiner bucht mehr Fernsehsendungen, wir müssen hier ein bisschen was zusammenstreichen und da ist unser kleines Format halt über den Jordan gegangen. Das war.
Aber, und das muss man an der Stelle sagen, ihr habt den Pay-TV-Preis dafür gekriegt.
Das stimmt.
Du sogar noch persönlich.
Ja, ich als Moderatorin und gemeinsam mit ein paar anderen irgendwie. Ich hab meinen Preis überreicht bekommen, unter anderem auch von Ralf Möller. Das war
von Ralf Möller?
Ja.
Möller-Alarm auf Mallorca.
Küsschen links, Küsschen rechts. Nee, aber um nochmal diese Ursprungsfrage auf die Formate hin, so, ne, also da konnten wir immer schon machen, was wir wollen. Wir waren völlig frei in der Programmgestaltung. Wir haben immer geguckt, dass wir einen guten Mix machen. Waren allerdings natürlich an diese 25 Minuten, die wir hatten, sklavisch gebunden, weil du denkst, man, das Spiel verdient noch 5 Minuten mehr, aber geht halt nicht. Und wir haben aber und relativ schnell schon gesagt, ja, wir müssen aber auch irgendwie online was machen, weil sonst sieht uns ja kein Schwein. Und dann gab es halt YouTube schon so in den Anfängen, also wirklich vor Influencern. Ja. YouTube war zu der Zeit eher so America's Funniest Home Videos. Mhm. Und da haben wir dann halt gesagt, gut, dann machen wir da auch unseren Kanal auf, recyceln sozusagen die Sendung mit Erlaubnis von Sony Pictures. Also wir durften die halt nicht 1:1 ins Set stellen, sondern mussten die Beiträge verändern, haben die sowieso gesplittet irgendwie und haben dann da auch nochmal ein paar Sachen extra gemacht. Das war aber immer so ein nice to have. Und in dem Sinne, wenn man es ganz genau nimmt, ja auch unbezahlt. Weil dafür haben wir ja keine Kohle gekriegt, weil die Werbeeinnahmen waren ja nicht wirklich viel. Und nachdem Sony Pictures dann gesagt hat, nee, sorry, wir verlängern das Format nicht, aber ihr könnt alle Rechte haben, macht damit, was ihr wollt, haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt online weiter. Und sind da war YouTube dann schon eher ein Thema. Ich erinnere mich noch, dass wir noch während der Fernsehzeit hatten wir dann irgendwie mal so einen Kontakt zur Mediakraft als Agentur. Die haben uns auch mal kurz unter Vertrag genommen und die kamen an mit, ey, wir haben hier so einen Typen, der heißt Le Floyd, der ist voll cool, mach doch mal was mit dem. Wer ist das so? Ne? Und Frodo, Le wer Floyd soll Frodo klingt, sein?
Ja. Klingt französisch.
Also wir als alte Gigahasen haben die YouTuber radikal unterschätzt. Das tut mir auch bis heute einfach leid, weil wir die erstmal nicht ernst genommen haben, weil für uns, das war so unsere Moderatoren-Ehre, war es das wichtigste Kennzeichen von Giga-Moderatoren. Wir lesen nicht vom Teleprompter, wir moderieren frei. Wir quatschen einfach drauf los und das geht schon gut. Und die YouTuber haben ja eben diese Jump-Cuts erfunden, wo einfach ne, aus der Not heraus alles, die verhaspeln sich mal, dann müssen sie neu ansetzen, das Tempo wird erhöht, Jump-Cuts. So. Und das war für uns so, ey, kann der das etwa nicht so ungefähr? Ne? Du guckst das erste Le Floyd-Video und denkst, verhaspelt der sich die ganze Zeit? Was ist mit der Aufnahme? Ist die kaputt gegangen? Wieso cuttet der die ganze Zeit so wild? Das ging uns erstmal überhaupt nicht in den Kopf. Und Grüße an Flo an dieser Stelle.
Grüße an Jean-Luc Godard. Der ist doch froh, dass die den Jump-Cut so
ja, aber das
in, die,
war für uns
in die Öffentlichkeit halt getragen haben.
Und deswegen haben wir auch gesagt, ja, okay, wir machen ja mittlerweile ne, richtig Formate und Matzen und fliegen auf Events international und die zocken einfach nur ein Spiel, so wie wir früher bei Giga. Wir waren gedanklich ja schon weiter, so nach dem Motto, die machen das, was wir früher gemacht haben, wir sind schon ein bisschen weiter. Dass die Welt dann sich ganz anders gedreht hat, konnten wir ja auch nicht ahnen.
Aber wie schätzt du jetzt, wenn wir nochmal auf heute gehen, heute die Situation ein? Ich meine, dieses Let's Play hat ja immer noch eine unglaubliche Beliebtheit, auch in journalistischer Berichterstattung oder bei den Spielemagazinen spielen Let's Plays ja eine große Rolle. Aber dieses Messeding-Event oder auch dieses mehr Persönlichkeit oder andere Formate, das flechten ja auch immer mehr Let's Player ein. Also praktisch diese Gatekeeper, die vorher ihr wart mit, wir gehen auch auf Messen, das gibt's ja jetzt auch immer häufiger mit denen. Wir hatten nämlich mit dem Sterzig, falls ihr dir was sagt, mit dem hatten wir gesprochen, auch ein Let's Player. Und da war auch das Thema, diese wachsende Personalisierung, dass es eben nicht mehr nur um den Content des YouTubers geht, schon wieder das Wort, vielleicht machen wir einen Counter, wenn wir ein Videoformat hätten, sondern es geht immer mehr um dieses Persönliche, dass man mehr von dem Leben sieht. Und das erzähle ich jetzt, weil ich dich fragen wollte bei euren Formaten, ob ihr das auch gemerkt habt, dass ihr in journalistischen, spielejournalistischen Beiträgen mehr auf die persönliche Ebene gehen musst über die Jahre mit den Formaten.
Ja, musst du ja sowieso, weil sonst bist du einfach nur ein Streamer wie jeder andere. Und deswegen ist das auch die Konsequenz zwischen, also bei den Leuten, die es jetzt machen, die als reine Streamer angefangen haben. Und da ist es wieder, das ist einfach das Günstigste. Ja, du brauchst keinen Kameramann, du brauchst keinen Cutter, du brauchst eigentlich nur die Technik, stellst sie hin, fängst an, machst Content. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn jetzt heute irgendwelche Influencer auf irgendwelche Events fahren, dann sind die in der Regel gesponsert. Die werden dafür bezahlt und eingeladen und so. Wir sind ja früher viel auf Presse-Events gefahren, die es heute auch wirklich echt nicht mehr viel gibt. Und da rührt auch unser Name Vorzocker her, den wir bis heute im Kanalnamen haben, der aber eigentlich gar nicht mehr stimmt. Weil in der Regel zocken wir Spiele, wenn sie schon längst erhältlich sind. Früher war das aber so, wir hatten sogenannte Debug-Konsolen, also Entwicklerkonsolen, und dann haben wir von den PR-Leuten der deutschen Publisher irgendwie so eine DVD selbst gebrannt zugeschickt gekriegt. Das war dann eine frühe Version von, was weiß ich, irgendeinem Spiel. Und die hat dann halt auch nur auf unseren Debug-Konsolen funktioniert. Und so kamen wir halt schon Monate, bevor das Spiel released wurde, in diese Situation, dass wir ein Spiel vorzocken konnten. Heutzutage gibt es halt Alpha- und Beta-Phasen, Early Access und was weiß ich was, und jeder Hinz und Kunst kann ein Spiel vor Release zocken. Das gab es damals halt nicht. Das gab es nur durch solche Preview-Versionen, die waren rar gesät, oder eben durch solche Presse-Events, wo du eingeladen bist, hingefahren bist und dann ein bisschen Hand-on an irgendein Spiel anlegen konntest. So, ne?
Manchmal ja noch nicht mal das. Manchmal wurde es ja wahrscheinlich einfach tatsächlich nur von anderen Leuten auch dann vorgezockt. Habe ich auch schon Artikel. Artikel gelesen, wo Leute gesagt haben, so, wir dürfen noch nicht mal selber Hand anlegen, sondern es wurde dann vorgezockt und wir haben dann auch von denen exakt dieses Material gekriegt, um das dann in einem Beitrag zu verwenden.
Ja, dann waren das unter Garantie Japaner. Japanische Entwickler sind immer so ein bisschen wie eine Audienz beim Papst. Ja, da musst du mit großem Kuchau hingehen und da kriegst du auch nicht wirklich viel zu sehen. Westliche Spielentwickler waren da immer schon ein bisschen weiter. Also das war sicherlich auch, wenn man das unter heutigen, wie nennt man das, Compliance-Gesichtspunkten, ist es sicherlich in der Games-Branche auch nicht immer ganz sauber gelaufen. Weil ja, wir sind unabhängige Journalisten, aber hey, wenn THQ uns 4 Tage nach New York einlädt und wir arbeiten davon 1,5 Tage lang, wir fahren mit einer Stretch-Limo rum, wir gehen abends gemeinsam in eine Karaoke-Bar saufen und essen feinstes Steak irgendwo in einem Gordon Ramsay-Restaurant, dann weiß ich nicht, ob wir alle so unvoreingenommen waren.
Ja, aber das Problem teilt ihr euch ja mit der Filmbranche auch.
Ja, also es ist halt, natürlich haben wir immer gesagt, wir loben die Spiele nicht über den grünen Klee. Was wir uns schon immer auf die Fahnen geschrieben haben bei Vorzocker ist halt, wir nehmen aber auch eigentlich keine Spiele, um die dann komplett zu verreißen. Das heißt, bei der Themenauswahl gucken wir ja schon, was könnte uns potenziell gefallen, was wäre ein potenzieller Hit, was wird auf jeden Fall cool. Dass wir dann trotzdem Kritik üben, ist natürlich so, aber wir hatten tatsächlich mal eine Kategorie, die schlechtesten Spiele aller Zeiten, tatsächlich. Aber naja, jedenfalls, wenn es so um aktuelle Titel geht, waren wir nie so auf Krawall gebürstet. Nee, aber es gibt ja tatsächlich Redakteure, die so einen deutlich kritischen Standpunkt haben oder Magazine, die das halt auch als Aushängeschild haben, das ist ja auch richtig. Und wir haben gesagt, wir beschönigen nichts, wir sind aber auch so ein bisschen, warum sollen wir Beef mit irgendwem anfangen? Ja, wir müssen so ein Thema ja nicht machen. Es kann gut sein, dass wir ein Spiel reinwerfen, das testen, da was draus machen wollen, dann aber merken, das ist nicht so dolle, dann machen wir lieber was cool ist, anstatt das halt blöd darzustellen. So, ne?
Und wie schaust du oder auch Vorzocker allgemein heute auf Let's Player? Also schau dir, das ist mit der Frage verbunden, guckst du eigentlich selbst Let's Plays? Also wie stehst du dem Format gegenüber? Das hätte ich mir nämlich gedacht, ihr macht das ab und zu, aber guckt man sich das selber an. Es gibt ja auch Leute wie wir, Markus, oder die keine Podcasts hören, aber einen Podcast machen.
Ich höre auch keine Podcasts.
Sie wird unseren Beitrag nie hören.
Nee, hat mich noch nie gereizt. Ich zocke dann lieber selber, ist es sowieso. Freizeit ist rar gesät, man im Fulltime-Job und im Kind und im Mann. Aber ich gucke natürlich, was heißt, wie gucke ich auf die Streamer? Ich kenne ganz, ganz wenig Namen, auch dadurch, dass ich einfach gar nichts gucke. Ich komme eher beruflich dann damit in Kontakt. Also ich bin ja als Redakteurin für die unterschiedlichsten Veranstaltungen oder auch als Moderatorin mal gebucht und was weiß ich, den Media Creator Day vom Mediennetzwerk NRW, wo es nur um sowas geht, um Content Creator und was sie so machen und was sie für Workshops machen können da. Und dann lernt man natürlich auch ganz viel über die Kollegen, die man sonst nie kennt. Aber ich glaube, ich bin einfach mit Mitte 40 da auch ein bisschen zu alt für. Also ich gucke mir dann keinen 13-jährigen Streamer an, tut mir leid.
Ich wollte die Frage schon am Anfang stellen, ob du das überhaupt selbst guckst. Aber trotzdem interessant, klar, dass der Content trotzdem in einer gewissen Form bei euch auch bei Vorzocker eine Rolle spielt, weil ihr es ab und zu drin habt.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, mit dem Wechsel von der Produktionsfirma hin zu unserem, hey, das ist unser eigener Kanal, wir machen was auf YouTube, hat sich auch jede Art von Einnahmen also komplett erledigt. Ich glaube, die YouTube-Einnahmen, die wir alle paar Monate kassieren, das sind vielleicht dann 80 Euro mal oder sowas. Ne? Wir machen das nur noch als reines Hobby. Und das ist mir schwer geworden. Wir hatten ja kürzlich unser 10-jähriges Jubiläum, das haben wir mit einer fetten Live-Show gefeiert. Aber es ist halt, also erstmal gab es natürlich ganz viel Rotation. Wer ist überhaupt vor der Kamera? Wer ist hinter der Kamera? Und als wir das vor 10 Jahren ungefähr angefangen haben, da waren die meisten der Jungs, also die sind ja alle noch ein Ticken jünger als ich, irgendwo im Studium oder Ausbildung oder halt noch irgendwie ungebunden. Ja, jetzt haben die auch alle Ehefrau und Kind und keine Ahnung und festen Job, der einen fordert. Und man merkt einfach, es wird immer schwieriger, dass wir alle zusammenkommen, mal in einem Studio was drehen, dass wir auch generell Zeit erübrigen. Und da ist wieder die alte Weisheit, Let's Plays sind schnell gemacht, schnell aufgenommen, schnell hochgeladen. Im Gegensatz zu einer Matz, an der du mehrere Tage arbeitest, weil du da, also der Tobi bei uns im Team, das ist einer, der hat da richtig Spaß dran, Matzen zu machen. Und der schreibt auch einfach lustige Off-Texte und setzt dann ganz akzentuiert so ein paar Lacher mit rein und ist aber auch einfach ein verdammt guter Redakteur. Und dem überlassen wir halt immer so diese sehr aufwendigen Matzen ganz gern. Er kommt auch mit eigenen Ideen. Und Chris und ich, wir sind zum Beispiel diejenigen, die eher sich mal für ein Let's Play hinsetzen und dann machen wir mal so einen Studiotag und reißen 3-4 Spiele hintereinander ab und überlegen, ja, warte mal, was können wir denn noch, wo wir gerade hier sind? Ah, warte mal, ich habe das und das Indie-Spiel noch nicht gespielt. Ja, komm, schmeiß mal rein. So, ne?
Aber man muss halt auch dazu sagen, es ist nun mal wahnsinnig aufwendig, so eine, also eine wirklich durchgetaktete Matz zu bauen. Wenn ich das teilweise sehe, bei Game 2 jetzt beispielsweise, wenn da mal ein richtig, richtig guter Beitrag dabei ist, also die haben immer eine gute Qualität, aber wenn da jetzt wirklich ein außerordentlich guter Beitrag dabei ist, dann ist die Textbildschere halt wirklich direkt geschlossen und es passt das, was gesagt wird, passt in dem Moment vielleicht auch nur so ein bisschen hintersinnig über zwei Ecken gedacht, passt genau zu dem, was gezeigt wird. So, und genau. Das finde ich, das ist eine hohe Kunst, aber dafür muss das man eben auch Kunst, Zeit ja. und Budget haben, sonst, ja.
Ja, im Idealfall hast du halt natürlich schon, während du den Text schreibst, dazu die Bilder im Kopf, die du darauf geschnitten haben willst. Das ist halt immer die Frage, schneidet man das selbst oder hat man halt einen Cutter, mit dem man gut zusammenarbeitet? Wie viel Produktionsnotizen kriegt der schon an die Hand? Klar, die bei Game 2, die Matzen, die sind einfach grandios und generell, ne, bei den Rocket Beans, jetzt muss man aber auch dazu sagen, wir bei Vorzocker sind eine Handvoll Leute und die Rocket Beans sind, glaube ich, 150 inzwischen. Ja. So um den Dreh. Also wie gesagt, das ist professionell und ich freue mich für die Jungs, dass es so derart gut läuft. Wir sind hier nur noch als reines Hobby unterwegs. Und es ist ganz oft so, dass in den Kommentaren gefragt wird, ihr habt viel weniger Klicks als früher. Wie finanziert ihr euch überhaupt noch? Ja, die Antwort ist gar nicht. Wir finanzieren uns überhaupt nicht. Wir haben halt nur Spaß dran. So, und das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht.
Naja, aber trotzdem habt ihr, ich habe eben zu Markus gesagt, der Production Value ist ja in vielen Bereichen trotzdem da. Auch wenn ich jetzt nicht abtrennen kann, ab wann es noch hobbymäßig war und wann nicht, aber ihr habt ja auch immer einen Spieler und ihr sagt, ihr habt jetzt nicht nur Let's Plays, sondern auch andere Formate. Das ist schon interessant. Und was ich dich auch eben fragen wollte, weil wir ja angefangen haben mit der Fernsehdiskussion, ist vielleicht auch eine rhetorische Frage, aber solche Formate, die man jetzt ja auch immer noch findet, auch bei Gameswelt, diese Talkshows, wo dann auch Matzen drin sind, das wird ja im klassischen Fernsehen gar keine Zukunft mehr haben, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, euers damals waren so schon die letzten Atemgeräusche von so einem Format, das im klassischen Fernsehen stattfindet. Danach gab es ja noch das, auch von LeFloid, das Nerdscope mit einer Zahl vorne dran. Aber das ist ja alles verschwunden. Genau, ja. Das ist ja alles verschwunden. Und was du jetzt noch hast, also nicht falsch verstehen, der Gaming-Content im Fernsehen gibt es ja immer noch. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Dokumentationen denke, die sich um kulturelle Spielenthemen denken. Arte hat, glaube ich, auch eigene Spielesendungen. Aber dieses klassische Matzen-Ding, das auch was ihr gemacht habt, das sehe ich halt nirgendwo mehr und glaube ich auch nicht, dass es was gibt. Und an dich eben die Frage, wie du das siehst und hat das im Netz aber noch eine Zukunft?
Ja, das Ding ist, wer aus der Zielgruppe der Gamer guckt denn noch klassisches Fernsehen? Ich starte den Abend meist so, komm, ich schalte mal durch. Da gucke ich aber doch keine Sendung. Ich setze mich doch jetzt nicht hin und sage, es ist 20.15 Uhr, ich schalte eine Sendung ein. Wer macht das in unserer Generation? Keiner.
Barbaren, wer tut sowas?
Und das wissen die Fernsehmenschen. Die wissen das und denken sich, was sollen wir denn eine Sendung produzieren für Leute, die gar nicht bei uns sind? Jetzt könnte man argumentieren, ja, dann mach das doch mal, dann kommen die vielleicht wieder. Aber der Fernsehmarkt ist halt hart umkämpft. Das, was als Gaming aktuell durchaus im Fernsehen stattfindet, ist E-Sports. Also Sat.1.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja, weil du ja auch Berührungspunkte damit hattest, auch in deiner
aber
Arbeit.
Aber ganz wenig.
Ich habe sie mir aufgeschrieben. Du warst bei Eurosport und hast dich über die Bedeutung des E-Sport geäußert. Und du hattest
einmal
diese For
in einem 10-Minuten-Interview.
Ja, For the Win.
Das zählt. Still counts.
2011. For the Win.
E-Sport. For the Win. Das war ein Ding. Ja, das war produziert von Turtle Entertainment, also den ESL-Machern, im Auftrag von ZDF Kultur. Das war ein wildes Ding irgendwie. Das konnte sich nicht richtig entscheiden, wen es jetzt als Zuschauer haben will. Die E-Sportler, die schon Bescheid wissen, oder Otto Normalfernsehzuschauer, der gar nicht weiß, was Counter-Strike ist. Und aber ich habe immer gesagt, und deswegen sind wir da auch als Moderatoren gebucht worden, dass ich keine Ahnung von E-Sport habe. Das heißt, uns hat man so als Agent des Zuschauers da gebucht, Colin und mich. Weil E-Sport, obwohl wir die Nähe hatten mit Giga, ne? Giga ist von Turtle gekauft worden, aber die ESL war schon immer, die saßen im anderen Gebäude und Das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint. E-Sportler sind halt eine andere Art Gamer als wir, wie nennt man das, Freizeitgamer?
Casual. Okay. Casual. Ja, ne? Story-Gamer vielleicht auch.
Ja, so. Ich spiele ja noch nicht mal Multiplayer-Spiele. Ich bin reiner Solo-Spiele. Ich hasse Mehrspieler-Modi. Ja.
Also spielst du nicht mit uns Sea of Thieves? Wir suchen noch einen vierten Nein. Frau oder vierten Mann in unserem Trupp.
Und wenn man mich fragt, ja, warum denn nicht, dann ist einfach so, ich bin ein großer Freund der Immersion. Wenn ich ein Spiel spiele, genau wie wenn ich ein Buch lese oder einen Film gucke, dann bin ich da drin. Ich will ja auch nicht, dass im Kino einer quatscht. Und genau das ist es beim Spielen. Wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich nicht, dass mir auf dem Ohr irgendjemand was anderes erzählt oder Kommentare gibt oder mir sagt, mach dies, mach das. So, ob man jetzt Koop spielt oder gegeneinander oder was weiß ich, ist mir alles egal. Ja, natürlich gibt es diese Partyspielabende. Gerade zu Corona-Zeiten haben wir auch Among Us im Freundeskreis gespielt und so. Aber da geht es mir gar nicht um das Spiel. Da geht es dann um das Erlebnis mit den Freunden. Aber wenn ich mich auf ein Spiel freue und das spielen will, dann ist das rein Solo. Und,
also ich sehe gerade, wie Josef Fares die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
Aber wie sind wir jetzt drauf gekommen? E-Sports, genau. So, deshalb bin ich halt auch überhaupt nicht kompetitiv unterwegs. Ne? Da fehlt es mir auch. Also ich habe schon meinen eigenen Ehrgeiz, in dem Spiel gut zu sein, aber das geht nur mich was an und ich will überhaupt nicht gegen andere gewinnen. Also ne, wenn wir hier spielen mit Vorzocke und es geht so ein bisschen, dann ist der Trash-Talk da und das ist ja auch das Witzige daran. Und da kommt schon so ein bisschen der Ehrgeiz dann durch, aber ich kann auch super verlieren. Dann habe ich halt verloren, dann lachen wir alle gemeinsam und fertig. Und E-Sportler sind ja schon so ein bisschen ambitious, ne? Also die nehmen das alles ganz ernst. Und das war damals auch schon so zu Turtle-Zeiten, dass wir Giga Games-Leute halt so, ja, alles cool, lalala, wir haben Spaß. Und die Turtle-Leute, die hatten auch Spaß, aber die wollten auch unbedingt krass groß werden und das haben sie auch geschafft. Giga gibt's heute nicht mehr und die ESL ist, ne? Für wie viele Millionen aber an die Saudis verkauft worden?
Dazu muss man auch sagen, professionelle E-Sportler trainieren ja auch, glaube ich, so, was weiß ich, 8, 10, 12 Stunden am Tag. Ich habe da auch mal eine Doku dazu gesehen. Also wäre ja völlig zusammengebrochen, wenn ich irgendwie 10 Stunden am Stück League of Legends spielen müsste. Und
ja, es ist hart genug, wenn du dein Hobby zum Beruf machst. Also das wäre mir dann auch zu viel. Aber das ist natürlich, weil Sport im Fernsehen funktioniert nach wie vor, ist das, wo man sagt, okay, das hat auch als Gaming-Thema im klassischen Fernsehen vielleicht seine Daseinsberechtigung. Ich weiß ja gar nicht, es gibt dieses RAN E-Sports.
Genau, die kenne ich auch.
Was gab es denn noch? Da gab es noch irgendwas.
Wir schauen nach, aber du hast recht, da gibt es mehrere Sendungen. Deswegen wäre auch die Frage in die Richtung gegangen, ob E-Sports noch das Ding ist, was am ehesten funktioniert. Denn da gibt es auch aktuell noch im Fernsehen Berichterstattung über E-Sport. Und bei dem Let's Play, da haben wir auch ein bisschen geguckt, es gab immer mal wieder Versuche, dass zum Beispiel Let's Plays als Fernsehsendung in einer Form oder anderen im Fernsehen wieder landet. Das Schweizer Fernsehen hat das zum Beispiel probiert, ist aber entweder ein Experiment geblieben oder gefloppt. Und deswegen wollte ich auch nochmal so deine Perspektive, ob das überhaupt noch jemand da gucken will. Wie gesagt, was wahrscheinlich eine rhetorische Frage ist, aber ich habe auch deswegen gefragt, weil du ja auch als Produzentin ein bisschen Blick hinter die Kulissen hast, findest du trotzdem, das ist uns bei den Gesprächen mit Sterzig aufgefallen, auch bei der Recherche, findest du trotzdem, dass Elemente des Fernsehens auch bei Let's Playern immer eine Rolle spielen? Weil wir haben eben gesprochen über genau die Länge auch. Es ist ganz interessant, finde ich, dass die präparierten Matzen von ganz vielen Let's Playern, also nicht Matzen, aber Let's Play Sessions, dass die immer 15 Minuten sind. Ganz ähnlich wie die ungefähre Länge von solchen Spielematzen, ganz ähnlich wie bis zur Werbung bei Giga, glaube ich, auch immer so 15 Minuten waren. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Das finde ich ganz interessant. Da macht man sich jetzt vielleicht nicht jeden Tag drüber Gedanken. Aber wenn man dann draufschaut, auch dass Let's Player mittlerweile ja immer ankündigen, Videos kommen Montag, Donnerstag. Also eine gewisse Verbindlichkeit, die jetzt nicht das Fernsehen erfunden hat, aber im Fernsehen vorher gemacht hat. Siehst du das auch so? So ein paar Elemente, die da immer wieder auftauchen?
Ja, definitiv. Also es ist ein Zusammenspiel aus, wie man sagt immer, wie erziehe ich mir mein Publikum? Ja, dass die halt wissen, aha, der Upload kommt irgendwann am Montag. Auf der anderen Seite spielen dann natürlich gerade bei den Online-Plattformen auch Algorithmen eine Rolle. YouTube muss ja mindestens 8 Minuten haben, damit es überhaupt mittendrin nochmal monetarisieren kannst. Sonst kannst du nur vorher, hinterher Werbung schalten. Bei Twitch gibt es natürlich ähnliche Algorithmen. Dann spielt da mit Sicherheit eben auch so eine Art Fernseherfahrung in dem Sinne mit rein. Ja, wie lang ist denn die Aufmerksamkeitsspanne eines Zuschauenden so in der Regel? bis er oder sie anfängt, am Handy rumzudaddeln oder umzuschalten oder keine Ahnung, ne? Und da werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr mal in euch selbst reinhorcht, schon merken, so nach 15 Minuten denkst du, so, jetzt weiß ich eigentlich alles. Alles Weitere wäre jetzt Bonus. Ich guck mal, was auf dem anderen Kanal läuft.
Also
läuft
da muss ich Max und mich rausnehmen. Wir sind ausgebildete Filmwissenschaftler. 3 Stunden Irishman am Stück, kein Problem
für uns. Das machen wir auch nicht jeden Tag.
Ja, also man spricht ja auch so ein bisschen von snackable Content, ne? Also, oh, da war das Wort wieder. Einfach so, was ja auch, die Abstände werden ja immer kürzer, ne? Also YouTube hat schon diese langen Fernsehsendungen ordentlich runtergestampft und das ist sicherlich auch eine Generationenfrage. Also ich habe das jetzt kürzlich im Sommerurlaub wieder gemerkt, also ich fahre immer nach Südfrankreich zum Surfen und da ist auch nicht viel mit Internet, da habe ich eigentlich nur mein Handy, gibt es keinen Fernseher, kein gar nichts eigentlich. Und das Handy nehme ich halt tagsüber natürlich auch nicht mit an den Strand. Und da gucke ich einmal morgens und einmal abends drauf. Hab stattdessen aber ein Buch in der Mangel. Ne? Wenn man lange Zeit wieder mal kein Buch in der Hand gehabt hat und sich das schon bereut, dann merkt man erstmal, wie man Texte so konsumiert oder Medien konsumiert und so durchrutscht irgendwie von einem Feed zum anderen, anstatt einfach mal in aller Ruhe bei einer Sache zu bleiben.
Wie siehst du das denn zukünftig jetzt für deinen Bereich, so Gaming-Formate, was da vielleicht in der Zukunft relevant werden könnte und auch auf Let's Plays, also wird das jetzt so ein Format sein, das wird jetzt weitergemacht, wird es da neue Innovationen geben? Ich meine, Twitch war ja nochmal ein Ding, dass es jetzt mehr live ist und dann, glaube ich, auch die Spiele, die Twitch-Streamer oder gemeinsam mit Zuschauenden zusammenspielen, was aber auch momentan eher so ein Experiment ist. Und ich weiß zum Beispiel bei Vorzocker, hattet ihr ja auch mal diese Quiz-Shows, diese interaktiven. Mhm. Ne? Also auch dieses Ding, die Zuschauer noch mehr interaktiver in die Formate reinzubekommen. Würdest du jetzt in der Nachbetrachtung sagen, das wird in Zukunft nochmal eine Rolle spielen oder wollen die gar nicht mehr als ihre Let's Plays?
Also ist wahrscheinlich wie immer eine Typfrage. Die einen wollen so, die anderen wollen so. Natürlich lebt gerade ein Twitch-Streamer auch von der Interaktion. Also auf den Chat eingehen, irgendwelche gemeinsamen Aktionen mit dem Publikum machen. Das ist ja das Coole. Und wenn es diese technischen Möglichkeiten gibt, klar, sollte man die auch ausnutzen. Ich persönlich habe da jetzt keine großen Ambitionen. Zum einen, ich habe es ja eben im Vorgespräch schon mal gesagt, weil meine technische Situation zu Hause ist hier aktuell gar nicht erlaubt zu streamen. Ich hoffe, das ändert sich Ende des Jahres. Da kriegen wir angeblich Glasfaser. Aber auch so ist mein Zeitrahmen viel zu begrenzt, als dass ich regelmäßig streamen könnte. Da müsste man, ne, man weiß es ja, man muss da richtig erstmal investieren. Und das sind ja im Schnitt so 4-5 Jahre, wo ein Streamer wirklich alles links rechts liegen lässt, Vollgas da nur rein investiert und dann vielleicht der Erfolg so da ist, dass sich das rechnet. An dem Punkt bin ich ja beruflich gar nicht. Ich bin ja etabliert in der Games-Branche. Ich moderiere, das kennen die meisten Leute. Mittlerweile hat sich mein Fokus aber ganz klar vom Entertainment aufs Business verlagert. Also ich bin rund ums Jahr beispielsweise bei der DEFCOM, also der Fachkonferenz der Gamescom, als Redakteurin beschäftigt, da moderiere ich auch ab und zu. Ich bin bei der Games Week Berlin, auch alles frei natürlich, als Redakteurin an Bord und auch da moderiere und schneide ich relativ häufig. Und werde natürlich ab und zu übers Jahr auch als Moderatorin gebucht, aber wie gesagt, das eher so aus der Branche raus. Das sind dann Fachkonferenzen, Fachveranstaltungen, Vorträge. Klar, in letzter Zeit alles eher online, davor auch schon mal Bühne, Panel-Diskussionen, weiß nicht, die Stiftung Digitale Spielekultur diskutiert zum Thema XY. Zum Beispiel hatten wir jetzt neulich so ein Umweltthemen, ne? Wie können Games Klimawandel darstellen oder auch einfach so eine Awareness sozusagen hervorrufen. Das sind einfach so die Themen, die mich beschäftigen, wo ich Gaming auch in Videoform oder als Moderatorin in irgendeiner Art und Weise mitbehandle und mitproduziere. Das ist ja aber nichts, was beim normalen Spielekonsumenten ankommt. Das heißt, ich habe mich in den letzten Jahren ganz stark auf die Branche konzentriert. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht mehr Anfang 20 und diesen ganzen Halligalli-Streaming-Kram, Influencer-Kram, lustige Sachen und so weiter, das können die jungen Leute einfach auch viel besser, weil das die Generation dafür ist, so blöd das klingt, ne? Aber die Generation, die so 15, 20 Jahre jünger ist als ich, die hat das erfunden, natürlich kann die das besser machen. Ich komme aus einer anderen Schiene. Und ich muss auch sagen, mir gefällt mittlerweile eben dadurch, dass ich mehr mit der Branche zusammenarbeite und mehr ans Fachliche gehe, auch der geistige Anspruch, der dahinter steckt. Ja, es ist ja was anderes, ob du halt ein neues Spiel vorstellst oder ob du dich mit den Mechanismen, die hinter dem Spiel sind, beschäftigen, sozusagen. Und das im Laufe der Zeit. Also ich bin kein Mensch, der lange das Gleiche machen kann, deshalb bin ich ja auch Freelancer. Und ich könnte jetzt nicht mein Leben lang einfach nur Sendungen produzieren und eigentlich da immer das Gleiche machen und eine Matz nach der anderen wegmachen. So in dem Mix mit meinen beruflichen Engagements, die auch alle unterschiedlich sind. Also das reicht ja von Website-Editor bis Regie führen beim Deutschen Entwicklerpreis. Und dann der Mix eben mit Vorzocker, was eben noch diese Entertainment-Schiene ist. Das passt für mich, aber ich könnte nicht nur eins davon machen.
Gibt es trotzdem noch so ein Traumformat, das du gerne entwickeln willst oder machen würdest? Etwas, was du vorher vielleicht angerissen hast, aber nie komplett machen konntest? Ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, wenn du so ja, wetten das, mal außer wetten das.
Wetten das? Nein, um Himmels willen, bitte nicht. Nee. Wenn ich irgendeinen Traum noch habe, aber das ist völlig ab von Gaming, ich wäre wahnsinnig gern mal bei einem richtig geilen Hollywood-Blockbuster irgendwo, sei es nur Kabelträgerin, ja. Irgendwo
oder wie Steven geht denn? Bei Mission Impossible ja. Im Hintergrund auf irgendeinem so Agentenbild.
Oder wie Ken Duken damals gesagt hat bei Inglourious Basterds, ich wäre sogar als Kanonenkugel durchs Bild geflogen, ja, wenn Quentin Tarantino mich dafür gebucht hätte.
So, das ist es so, ne? Ich bin halt, also da habe ich überhaupt keine beruflichen Ambitionen. Das wäre nur sowas für die Bucketlist. Ich würde echt gern mal an einem richtigen Hollywood-Filmset. Geh mir weg mit deutschen Filmset. Ich will so ein richtig, weiß nicht, am liebsten Star Wars. Boah, ich glaube, das wäre, wenn ich an einem Star Wars-Set sein könnte und sei es nur für ein paar Stunden, da würde ich glücklich sterben.
Ja, ich würde glücklich vor Ort sofort sterben, wahrscheinlich. Ja,
genau das.
Okay, dann bevor ich jetzt ganz, ganz lieben Dank an Viosag, ist mir jetzt noch eine Frage gekommen, weil wir müssen ja mit der Let's Play-Klammer auch irgendwie zumachen. Deswegen, Vio, wir wissen ja jetzt, du bist jetzt nicht, sagen wir es mal so, freundschaftlich die größte Let's Play-Guckerin. Aber gäbe es ein Spiel, wo du sagen würdest, da würde ich mir ein Let's Play angucken, weil ich es nicht selber spielen will, weil es mir zu schwer ist? Ich hatte jetzt die ganze Zeit die Soul-Spiele im Kopf, aber gäbe es da überhaupt was? Gäbe es für dich einen Grund, ein Spiel dir anzugucken?
Kann ich dir genau sagen, genau ein Spiel, beim zweiten bin ich noch dran, aber ein Spiel habe ich mir dann als Let's Play, und zwar No Commentary, angeguckt, und zwar The Last of Us. Ich habe The Last of Us damals, als es rausgekommen ist, angefangen, aber ich bin mit dem Deckungssystem irgendwie nicht klargekommen. Irgendwie, das war irgendwie nicht so meins, und ja, dann hatte ich es beiseite gelegt, dann kam das Remaster und ich dachte, boah, du musst das echt nochmal spielen. Und dann habe ich gedacht, na komm, nur so, ne, guck noch mal rein, ob es dir passt. Habe ich dann so ein Let's Play angeschaltet und bin da dran hängen geblieben. Und dann kam eben auch die Nachricht, dass es halt jetzt irgendwie als Serie mit Pedro Pascal kommt. Und da war für mich klar, okay, dann muss ich zumindest einmal das Spiel von vorne bis hinten durchgesehen haben, weil die Serie gucke ich mir auf jeden Fall an, weil Pedro Pascal dabei ist. Und dann war das tatsächlich das erste und einzige Spiel, was ich von A bis Z mir als Let's Play angeschaut habe. Und jetzt bin ich halt gerade im zweiten Teil drin und gucke mir das halt an.
Das nehmen wir, das reicht. Haben wir das noch aus dir rausgequetscht? Ein Let's Play, das du geguckt hast. Ja, Vio, vielen, vielen Dank für deine Inputs. Wir sind immer super happy, wenn wir mit Leuten aus der Branche reden können, weil wir dann diese Insights auch nochmal bekommen und dann auch zu unterschiedlichsten Themen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ein bisschen.
Wir hätten gern noch ein paar weitere Punkte an deinem Lebenslauf geguckt, weil wenn man den ja auf deiner Webseite durchklickt, da gab es ja noch viel mehr. Wir konnten ja jetzt nur das Wichtigste.
Das können die Leute ja selber machen. Geht einfach mal.
Außerdem.
Genau, viola-tensil.de oder geht auf Vorzocker, unseren YouTube-Kanal, der hat ein paar Zuschauer nötig.
Außerdem, liebe Vio, wir waren uns ja schon darüber im Klaren, dass wir mit dir quasi eine Wahrsagerin aus der Branche an die Hand kriegen, weil wenn es stimmt, was bei Wikipedia zitiert wird, scheinbar hast du das mal in einem Vorzocker-Video gesagt, hattest du ja gemeint, so um 2008, als du dein Giga verlassen hast, ja, ich wusste, das geht nicht mehr lang gut. Ja. Stimmt das?
Ja, klar.
Hattest du gesagt. Gut, weil ich hatte mich im Vorfeld zu Max gesagt, die Vio, die ist eine Wahrsagerin aus der Branche. Wenn die sagt, das und das wird passieren, dann wird das auch eintreten.
Warte, dann wünsche ich mir jetzt was.
In einem nee, dann nee, wünsche ich mir jetzt mal. Ich das, werde die Hauptdarstellerin in einem neuen Star Wars Film.
Ja.
Hex, Hex.